von falscher Vision inspiriert. Und ihr könnt euch an den Ausspruch unseres Altbundeskanzlers Helmut Schmidt dazu erinnern, was er von Visionen hielt. Wer von Ihnen Visionen hat, der sollte doch bitte zum Arzt gehen. Knallhart und trocken, unser mittlerweile verstorbener Helmut Schmidt. Von falscher Vision inspiriert, und da lese ich euch eine Begebenheit aus der Schrift vor, wo ich sage, kann das denn Gottes Sicht gewesen sein? Haben sich da nicht Männer geirrt? Geht es jetzt um Mohammed? Oder geht es um Buddha? Oder geht es um Josef Smith? Aber doch nicht wohl um Saulus von Tarsus. Paulus wurde er genannt, der Heidenapostel. Und genau dieser lässt diese Frage aufkommen, aber der Reihe nach. Lesen wir doch einfach mal den Philipperbrief, einige Verse. Und er ist uns ja bekannt, Philipper 4, Vers 4, jeder kann das zitieren. Freut euch in dem Herrn, und abermals sage ich, freut euch. Und er beginnt tatsächlich diese Anrede an die Philipper im ersten Vers mit den Worten: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, samt den Bischöfen und Dienern. In Vers 3 sagt er, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. In Vers 4 sagt er, das tue ich alle Zeit in meinem Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Da könnte statt Philippi auch Amen stehen. Ich denke gerne an euch und umso mehr auch seit heute, dass ich sage, boah, wo Wachstum ist, ist Leben. Wo Leben ist, ist Liebe. Wo Liebe ist, wird gezeugt. Und der Geist Gottes in uns will neues Leben zeugen. Leben im Geist. Und so schreibt er den Philippern, ich freue mich, wenn ich an euch denke. Er denkt gerne an die Gemeinde. Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und in Vers 13 wiederholt er es nochmal. Meine Bande sind offenbar geworden in Christus, dem ganzen Richthaus und bei den anderen allen. Es war ein Gebundener, und der schreibt aus dem Gefängnis diese Worte. Aber wir müssen zurück zu den Anfängen. Er liebt diese Gemeinde, ermutigt sie, sich alle Zeit zu freuen. Und wer hätte nicht auch so gern eine christliche Gemeinde, wo man gerne eben hingeht, weil man ermutigt wieder rauskommt, Gemeinschaft gelebt und Glaube praktiziert wird. Ihr Lieben, ihr könnt euch wertschätzen, dass ihr hier in dieser Gemeinde seid. Und wir lesen von verschiedenen Gemeinden. Ich denke an Ephesus, Korinth, Rom, Thessaloniki oder Kolossee. Aber hier schreibt er Philippi. Und wir müssen einfach mal lesen mit den Philippern, wie hat das eigentlich angefangen? Und wir kommen schnell dahinter, da gab es scheinbar einen gewaltigen Irrtum. Denn Paulus in Apostelgeschichte 16, da lesen wir ab Vers 6, war auf Missionsreisen. Er hat verschiedene Reisen unternommen. Und nun kommen so ein paar Worte, die vergisst man wahrscheinlich wieder, denn sie zogen durch Phrygien, Galatien, aber, und dann steht die Antwort, es ward ihnen gewährt. Also sie durften nicht, der Heilige Geist verwehrte es ihnen, das Wort in Asien zu predigen. Dann kamen sie nach Mysien, versuchten nach Bithynien zu reisen und schon wieder, der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Da ist sie, die Vision. Er nimmt etwas wahr, außergewöhnlich. So einen Traum hatte er noch nicht. Bei der Nacht, da war ein Mann aus Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und als er das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsobald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Sie fuhren von Troas los, kamen nach Samothrazien des anderen Tages gen Neapolis. Und da wir gen Philippi, welches ist die Hauptstadt des Landes Mazedonien und eine Freistadt ist, da hatten wir in dieser Stadt unser Wesen etliche Tage. Da haben sie sich also aus dem asiatischen Missionsland losgelöst und sind nach Europa rübergekommen. Mazedonien, heute ist es Griechenland. Es gibt Neumazedonien, ist ja wieder ein eigener kleiner Staat. Griechenland hat es endlich zugebilligt. Also Diese Gegend gab es Mazedonien und in diesem Landstrich lag Philippi. Da kommen sie hin, etliche Tage, und hatten so da ihr Wesen. Ist das glaubhaft? Redeverbot? Der Heilige Geist verwehrt ihnen, dort zu predigen, wo sie gerade waren? Wurden sie deshalb in Philippi vom Bürgermeister empfangen, mit Applaus begrüßt? Sie hatten ein Evangelisationsverbot in den vorherigen Städten. Kommen nach Philippi. Und wir wollen einfach weitersehen, wie es dort dann ausgeht. Da sind sie in dieser Stadt und nach ihrer Gewohnheit am Sabbat gehen sie an einen Fluss, weil man dort betete. Das haben sie so in Erfahrung gebracht. Dachte, Gebet kann nicht verkehrt sein. Wir gehen mal hin, etliche Judengenossen werden dort sein am Sabbat. Und wir gehen jetzt in Vers 13 weiter. Da gehen sie und setzten sich an den Fluss und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen. Da muss sich Paulus geirrt haben. Er hat einen Mann aus Mazedonien gesehen. Denkt, jetzt bin ich in Philippi. Jetzt gehe ich an den Fluss. Ich gehe zur Gebetsversammlung. Und da sind ja nur Frauen. Ja, da merkt ihr gleich, wie die Geringschätzung oft noch in uns verankert ist. Und jetzt müssen wir lesen, wie es weitergeht. Und ein gotteswürdiges Weib oder Frau, ich habe hier die alte Luther-Übersetzung, mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt der Thyatira, hörte zu. Und hier kommt das erste Geheimnis. Anfangs wurde Paulus gewehrt. Nein, du predigst hier nicht. Jetzt ist er in Philippi, er predigt und nur, aufhören, abbrechen, einer einzigen Frau tut er das Herz auf. Lohnt sich dieser Aufwand? Paulus, bist du einer falschen Vision aufgesessen? Bei dir geschahen Zeichen und Wunder. Du hast bis Mitternacht gepredigt, dass die Leute aus dem Fenster fielen. Und obwohl sie unten halb tot waren, bist du runtergegangen und du hast den Jüngling wieder aufgerichtet. Das war Paulus. Er kommt nach Philippi. Eine Frau, gottesfürchtig, die hört zu, da tut der Herr das Herz auf. Und das ist auch mein Gebet heute Morgen, dass euch der Herr das Herz an der richtigen Stelle auftut, bei dem richtigen Satz, bei dem richtigen Wort Gottes. Das ist so mein Wunsch. Und diese Frau nötigt sie und sagt, kommt doch mit in mein Haus, da könnt ihr wohnen. Und dann ließ sie sich sofort, keine Diskussion, taufen. Paulus hat den Weg des Evangeliums gepredigt und hat gesagt, zu einer Entscheidung, wer mit dem Messias Jesus Christus leben will, der soll sich taufen lassen. Das ist der neue Bund, das gehört dazu. Das ganze Haus ließ sich taufen, waren gläubig an den Herrn und sie blieben all da und sie nötigte uns. Und dann könnte man sagen, eine mühselige Arbeit begann jetzt. Mit einer Frau, naja, und das Haus war ja nun auch gläubig, die sogenannte Hausversammlung. Paulus blieb noch eine gewisse Zeit da und wir stellen dann fest, dass sie sich wieder aufmachten zum Gebet. Es war so üblich, jeden Tag. Und da schreit doch glatt eine Wahrsagerin von einem Dämon besessen hinter Paulus und seinem Begleiter hinterher. Nämlich, das sind Knechte Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Aber das eben in einer abschreckenden Art und Weise. Und was passiert? Was würdest du dann in dem Fall denken? Du gehst hier raus auf die Straße. Das ist er! Der hat sich taufen lassen, das ist ein Mann Gottes. Den sollt ihr hören. Das ist er, oh hier, balla, balla. Hat ja recht, aber muss das so laut rumschreien. Oder du gehst durch den Bürgergarten, Harald, und mit einmal springt einer von der Bank auf, legt die Flasche an die Seite. Das ist er, der Mann Gottes. Und die hören alle zu, da sind noch ein paar andere Prösterchen. Wie, wer, was? Ja, den müsst ihr hören. Da sagst du, na, einmal ist kein Mal, vergeht auch wieder. Jeden Tag schrie die Frau hinter Paulus her. Und da ergrimmt er im Geist und gebot dem Geist der Wahrsagung, fahr raus. Und auf der Stelle, die Herren, die sie beschäftigten, hatten viel verdient mit dieser Frau, standen vor dem Ruin. Was war die Reaktion davon? Da wurde Paulus und Silas vor den Hohen Rat geschleppt. Er wurde gestäubt, das heißt ausgezogen und durchgewimst. Aber nicht nur das. Er kam sogar in den Kerker, in das innerste Verlies. Ihre Füße wurden in den Stock gelegt. Und die Vision, komm herüber und hilf uns, war offensichtlich ein großer Irrtum. Ich weiß nicht, liebes Herz, wie du das denkst. Fühlst du dich manchmal auch in so ausweglosen Situationen? Eingeklemmt und bedrängt, vielleicht durch Corona, und sagst, ich würde ja, wenn ich könnte, morgen schon wieder auf der Straße evangelisieren. Schön wär's. Oder in meinem Umfeld, im Bekannten- oder im Verwandtenkreis. Ich fühle mich von meinen Sorgen erdrückt oder von den finanziellen Verhältnissen oder meine Krankheit bedrängt mich. Wo ist der Glaube an Jesus, der mir hier heraushilft? Sie lagen im Gefängnis und dann können wir nachlesen, was sie tun um Mitternacht. Und die Bibelleser und Bibelkenner wissen das natürlich. Um Mitternacht aber, da klagte Paulus und Silas und jammerten zu Gott: Rette unsere Seele, hol uns raus. Falsch oder richtig? Das ist falsch. Das kann man noch fast nicht glauben. Wer hat denen was in den Tee gemischt? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten die Mitgefangenen. Und da gibt es ein Geheimnis. Durch die Kraft und die Freude des Heiligen Geistes und die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe zu den Unerlösten, zu den Unerretteten, vielleicht sogar zu den Peinigern. Liebe, Friede, Freude, das hatten sie vom Heiligen Geist im Herzen. Inmitten einer aussichtslosen Situation, wo man darüber diskutieren kann, dass Silas fragte, Paulus, hast du dich nicht geirrt? Der Mann aus Mazedonien, du siehst doch jetzt hier, wir sind in einem Schlamassel. Paulus sagt, bleib ruhig. Was wir machen wollen, wir wollen jetzt unseren Gott loben und preisen. Denn er ist größer als jede Schwierigkeit, in die wir geraten kommen. Ist Gott Gott? Lass Gott Gott sein, sagte einmal Martin Luther, und red ihm doch nicht immer rein, was er machen muss. Herr, jetzt bist du aber dran. Sondern ehre ihn einfach und sage, Gott, du kommst in meinem Leben nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Ich will einfach mein Vertrauen dir aussprechen. Und sie hatten einen Lobpreis-Gottesdienst mitten im Knast. Wo wir so unsere Zweifel haben, dürfen wir wissen, Gott verliert uns nicht aus den Augen. Paul Gerhard hat Schweres in seinem Leben durchgemacht und er hat einen Vers geschrieben aus dem Lied, ihr müsst es raten, wo kommt dieses Lied her, wie heißt es eigentlich? Der sagt nämlich in einem Vers 8, ihn, Gott, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Das ist aus dem Lied, befiehl du deine Wege. Aber das andere ist auch so schön. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, der wird er wunderbarer erhalten. Aller Not und Traurigkeit, ja. Wer auf ihn baut, hat auf keinen Sand gebaut. Ja, wir wünschen uns natürlich lieber ein Gebet in Vollmacht und die Dinge werden schnell wieder zurechtgerückt. Das wünschen wir uns. Krank? Na, dann ein Heilungsgebet. Oder Sorgen, dann haben wir schnell einen entsprechenden Bibelvers, wie alle Sorge werfet auf ihn. Aber hier eben den Glauben, dass für Gott alle Dinge möglich sind, dass nichts unmöglich ist, in ausweglosen Situationen sich mit unserem Herrn und Gott auseinandersetzen. Gott erschüttert erst die Grundfesten des Gefängnisses. Boah, das ist ein Zeichen Gottes, Harald, lass uns da sofort durch die offene Tür gehen. Ja, sag mal, geht's noch? Da bleiben die sitzen. Die Türen springen auf, die Fesseln fallen von den Gefangenen ab. Und Paulus lobt mit Silas weiter den Herrn. Und ich denke, ihr lieben Mitgefangenen, ich will euch kurz erzählen, es geht in einer Minute. Kannst du in einer Minute das Evangelium verkündigen? Das geht, kann man. Ich will euch berichten, wer Jesus ist, in seinem Namen sind wir hier, wer ihn aufnimmt, wird errettet werden. Ist er jemand? Ich sehe im Dunkeln nicht, die Fackel mal hoch. Ja, ich sehe gerade, ihr seid ja Männer Gottes. Da muss ein unterirdischer, wunderbarer Gottesdienst stattgefunden haben. Und dann kam noch ein Gottesdienstbesucher und der hatte ein Schwert in der Hand. Und der wollte im nächsten Moment sich in das Schwert stürzen. Denn er dachte, die Gefangenen wären geflohen. Und Paulus musste ihn vom Selbstmord erretten und sagen, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Und die einzige Frage, die dieser Mann hatte, liebe Brüder, was muss ich tun, dass ich selig werde? Er fiel auf die Knie und flehte Paulus und Silas an. Die Antwort kennen wir alle. Glaube du an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. In diesem selben Moment, da wusch er ihnen die Wunden, diente ihnen, setzte ihnen was zu essen vor. Paulus fing an, in der Kraft des Heiligen Geistes zu verkündigen. Das ganze Haus bekehrte sich. Das ganze Haus. von wegen Frauengemeinde. Jetzt hatten sie knallharte Männer dort. Ha. Ja, das kann man wohl so sagen. Ich kann mich noch erinnern, von falscher Vision inspiriert. Tündern ist nicht weit, Gefängnis. Wir Brüder gehen da durch und sagen, jetzt den jungen Männern wollen wir aber das Evangelium weiterreichen. Bin ja bei den Gideons. Und dann wurde ein Trakt aufgeschlossen, abgeschlossen, aber die Türen in diesem Trakt waren alle offen. Und überall standen immer Namen. Und ich dachte, komisch, Müller ist ja normal und Meier und Schmidt. Und gehen so weiter und fragen, bitte dürfen wir Ihnen das Testament geben? Ja, danke, lese ich dann mal, wenn ich Zeit habe oder ich will es gleich lesen. Und ich gehe weiter und mit mal steht auch ein Mühlheimer. Ich denke, ach, dann gucken, Herr Müller macht die Tür auf. Ich hatte falsch gelesen. Da standen nur Mülleimer. Da war ich auch auf falschem Wege. Aber das ist keine Dramatik. Das kann passieren. Ich bin im Gottesdienst, ich war so bewegt mit meiner Verlobten damals in Österreich. Wir sitzen dort, es war wohl landeskirchliche Gemeinschaft. Und in der ersten Reihe saßen mehrere Kinder. Und ich sage, sowas wünsche ich mir auch mit meiner Verlobten. 2 oder 4 Kinder, darauf haben wir uns geeinigt. Einzelkind sollte es nicht sein. Aus diesen 2 oder 4 sind nun 2 und 4 geworden. 4 Töchter, 2 Söhne. Und letzte Woche haben wir einen Sohn verheiraten können. Da freuen wir uns drüber. Manchmal gibt es so Vorstellungen, versteht ihr? Und das läuft dann ganz anders. Wir glauben, wir sind in der Sackgasse. Aber kein Problem für Gott. Und das ist so, wenn Gott handelt, wenn wir ihm das zulassen. Diese Erschütterung, die musste erst sein. So ein gewaltiges Wunder muss Gott manchmal zulassen, damit Menschen wach werden. Und du kannst auch glauben, dass Gott auch über Corona Großartiges tut. Nur wir wissen es noch nicht. Aber ich glaube, dass in der Ewigkeit er einmal den Vorhang zur Seite nehmen wird und sagt, und das war eure miese Zeit, wo du nur kritisiert und gemeckert hast. Oder hast du mir vertraut? Ich sage, Herr, ich vertraue dir. So wie Erwin Polzin bei einem Einsatz im Schaumburger Krankenhaus, neu gebaut, zusammengelegt aus verschiedenen Stadthagen und Rinteln, wurde ein neues Krankenhaus gebaut. Wir wurden eingeladen, wir durften in jedes Krankenzimmer ein Großdrucktestament auslegen. Es waren über 500. Und dann sagte der Erwin nur leise zu mir, Hartmut, ich habe davon in der Gemeinde erzählt, ein Bruder hat alle Testamente bezahlt. Es war ein 5-stelliger Betrag. Nee, 4-stellig. Müssen auch bei der Wahrheit bleiben. 4-stelliger Betrag, aber das reicht. Und dann betete er zum Schluss, Herr, und nun lass die Patienten kommen, dass sie da drin lesen. Was für ein Gebet nochmal. Was das für ein verdrehtes Gebet. Herr, und nun lass die Patienten kommen, dass sie da drin lesen. So betet man nicht. Doch. Und ich gebe euch einen Schlussvers zum Knacken, Nussknacken. Da kannst du drüber nachsinnen. Denn Gott lässt Dinge zu, die er hasst, damit er die erreicht, die er liebt. Es gibt Dinge in unserem Leben, wo du 3 Fragezeichen hintermachst. Weshalb, warum, wozu und gerade ich. Aber in dem Augenblick, wo du dein Leben Gott auslieferst, wirst du erkennen, dass das Gebet stimmt, Not lehrt beten. Nicht jede Not lässt den Menschen umkehren. Aber es ist ein Ruf Gottes in deinem Leben, dass du durch die Not dich wieder deinem Schöpfer zuwendest, dem, der dich liebt und dich zu seinem König, zu Priestern gemacht hat, zu seinem Königtum. Dass du ein Diener Gottes wirst in seinem Namen, mit seinem Blut. Das ist ein altes Lied, das wir früher gerne gesungen haben, genau. Warum stirbt die Mutter von John Nicholson, als er erst 12 Jahre alt war? Die Mutter war gläubig, eine hingegebene Frau Gottes. Sie hat jeden Tag in der Bibel gelesen. Und sie nimmt ihrem Sohn, als sie sterben musste, um 1850 das Versprechen ab, dass er täglich in der Bibel liest und betet. Das hält er auch jahrelang durch, jahrzehntelang. Und trifft dann eines Tages einen weiteren Christen im Hotel. Sie lesen gemeinsam die Stelle in Johannes 15, Vers 16. Was steht da? Nicht ihr habt mich erwählt. 2 Leute treffen sich rein zufällig und erkennen, dass sie Christen sind. Und er sagt, Entschuldigung, ich darf noch mal jetzt hier die Stelle lesen. Ich bin bei meiner Andacht, Johannes 15, Vers 16. Und da steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Nach einem Jahr treffen die sich zufällig wieder. Und sie planen, eine Vereinigung christlicher Handelsreisender zu gründen und laden 100 christliche Handelsreisende ein. Was meint ihr, wie viele sind da gekommen von den 100 Eingeladenen? 10, 20, 50? Es ist ein einziger dazu gekommen. Von falscher Vision inspiriert. Große Pläne und nichts dahinter. Wenn Gott aber mit drin ist, wenn die Idee von Gott ist, dann hören wir, wie es weitergeht. Sie knien nieder, denn wenn Christen nicht mehr weiter wissen, gehen sie auf ihre Knie und beten. Dann ist die Not groß. Und sie einigen sich auf einen Namen und sagen Gideon. Wir werden uns Gideons nennen, denn Gott kann mit wenigen Leuten viel tun. Und heute gibt es tatsächlich 270.000 Gideons weltweit in über 200 Ländern der Erde. Und es ist eine Zahl, die haben über 2 Milliarden Bibelteile, also Neue Testamente mit Psalmen und Sprüchen weitergegeben. An Soldaten, an Gefangene, an Schüler und an Studenten. Und es gibt ergreifende Berichte, wie beispielsweise von Norman Rentrop. Er ist Verleger und Ideengeber von Bibel-TV. Er sagt, ich habe das gesehen, was da passiert. Dass durch das Bibellesen Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und er hat, ich glaube, eine Million gespendet als Startkapital. Klein, unscheinbar, total unterschätzt, bis Gottes Geist durch sein Wort die Menschen umkehren lässt. Oder ich denke an Ursula Link, die schreibt, das ist ein hammerstarker Satz und ich habe die Geschichte gelesen. Ich habe dem Mörder meiner Tochter vergeben. Und sie hat ihn nach Jahren im Gefängnis besucht. Er wurde gefasst, er wurde eingelocht. Und nachdem sie selbst Christin geworden ist und findet das Gideon-Testament ihrer Tochter und die letzte Seite war mit ihrer Unterschrift versehen, da wurde sie ruhig, sagt sie, dann hat sie ja vor ihrer Ermordung Jesus im Herzen gehabt. Gott, kannst du das zulassen? Das geht gar nicht. Gott hat es zugelassen. Leute, und dann geht die Geschichte weiter. Sie hat dem Mörder im Herzen nach langen Kämpfen vergeben, weil sie gelehrt wurde, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber das durchzubuchstabieren am eigenen Kind, das möchte ich von euch keinem abverlangen. Sie hat es so auf dem Herzen gehabt, hat gesagt, ich vergebe Gott, es fällt mir schwer, aber dann handle du. Sie besucht dann diesen Mann im Gefängnis, diesen Mörder. Der Mann ist krebskrank. Sie vergibt ihm und betet mit ihm das Lebensübergabegebet. 14 Tage später stirbt er. Selig geht er heim wie der Schächer am Kreuz. Von falscher Vision inspiriert. Gott schätzt die Seele des Menschen so hoch ein. Und dass er sagt, für Schuld und Sünde gibt es ein Sühnemittel. Das reicht für Mord und Totschlag. Aber auch für unsere geheimen Sünden, die wir keinem anderen anvertrauen wollen. Das ist die großartige Idee Gottes, wo er nicht eine falsche Vision in die Welt reinsetzt, glaube nur und dann geht es dir gut, sondern da gibt es Krisen, da gibt es Engstellen, da gibt es Zweifel. Aber eins darfst du wissen, wie bei Paulus im Gefängnis, um Mitternacht, wenn es am dunkelsten ist, darfst du mit deinem Gott sprechen, darfst ihm singen und sagen, Gott, du bist größer. Du lässt Dinge zu, die du eigentlich hast, aber du machst es, um den Menschen zu erreichen, um seine Seele zu retten. Und wenn du dieses Vertrauen in diesen Gott setzt, dann werden auch andere fragend in deinem Leben und du wirst zu einem großen Segen. Du kommst zur Einsicht und das Gebet um Vergebung kannst du vorsprechen oder mit einem Menschen sprechen. Er kommt in unser Herz. Und natürlich auf die Umkehr folgt dann schließlich auch die Taufe. Und denke dran, wie bei Paulus, die Jünger, warte, bis die Kraft des Heiligen Geistes dich erfüllt, wo du weißt, jetzt ist die Stunde. Du musst nicht jemand bekneten und beknien und nötigen, sondern du darfst fröhlich dein Zeugnis geben, wenn du gefragt wirst und wenn du merkst, jetzt ist die Stunde da, die Stunde Gottes. Und das wünsche ich dir, dass du in dieser kommenden Woche wieder, gerade ihr frisch Getauften, dass ihr sagt, ich kann es eigentlich nicht lassen, aber ich muss euch etwas Wichtiges mitteilen. Ja, was denn? Ich habe etwas vorgenommen, was eigentlich schon seit Jahrtausenden passiert. Ja, was denn? Führerschein kann das ja nicht sein, den Sie gerade gemacht haben. Muss ja irgendwas anderes sein. Haben Sie geheiratet? Das passiert ja auch schon seit Tausenden von Jahren. Nein, ich habe mich taufen lassen. Ja, und dann sind die Fragen da. Wie, wo, wann ist das passiert? Warum haben Sie das gemacht? Und dann dürfen wir aus unserem Leben einfach erzählen und berichten. Gott ist gut. Er macht aus Dung, nein, aus Mist macht er Dung. Das, was verwendet werden kann, wo man sagt, eigentlich hoffnungslos, zum Wegwerfen. Aber Gott wirft uns nicht weg, sondern er will uns gebrauchen in einer dunklen Welt. Und darin segne euch der Herr. Amen. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seine Kinder nicht aus den Augen verliert. Du siehst sie in Bedrängnissen und selbst jetzt in diesem Augenblick wissen wir von Millionen unserer Brüder und Schwestern, die leiden in Bedrängnissen, in Gefängnissen, in Not, in Verfolgung. Herr, und wir befehlen sie dir an und sagen, stärke unsere Brüder, ganz besonders jetzt auch in Beirut, Herr, die ihr Haus verloren haben, die ihre Gemeinden verloren haben, die Hoffnung vielleicht verloren haben. Herr, wir bitten dich, stärke du weltweit das Volk, dein Volk und darüber hinaus die verlorene Welt, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du weißt, wie sie seufzen unter Corona, unter diesen Einschränkungen, unter diesen Auflagen, unter diesen Ängsten, in denen sie leben. Danke, Herr, aber dass wir dich an unserer Seite haben, dass du mit uns durchgehst. Denn das Schönste steht uns ja bevor, das ist der Eingang in dein Reich, in das ewige Leben, Herr. Das ist unser Ziel und unsere Bestimmung. Und insofern dürfen wir jetzt schon dich loben und preisen und dir danken, dass du uns hier als ein Licht, als wie einen Leuchtturm auf einem Berg gestellt hast, dass wir in dieser Stadt Hameln Segen und Leben verbreiten können. Angefüllt mit Freude, mit Friede und mit Trost und in der Kraft des Heiligen Geistes wollen wir den Menschen dienen in deinem Namen. Amen.